Ich lese den Text aus Johannes 4, die Verse 45 bis 54. Ihr könnt gerne mitlesen, der Text ist auch im Heft abgedruckt. Jesus heilt dem Sohn eines königlichen Beamten. Doch als er nun nach Galiläa kam, wurde er von den Leuten freundlich aufgenommen. Denn sie waren auch beim Fest in Jerusalem gewesen und hatten alles miterlebt, was er dort getan hatte. Jesus kam auch wieder nach Kana, jener Ort in Galiläa, wo er das Wasser in Wein verwandelt hatte. Dort suchte ihn ein Beamter des Königs auf, der in Kapernaum lebte und einen Sohn hatte, der an einer schweren Krankheit litt. Er hatte gehört, dass Jesus von Judäa nach Galiläa zurückgekehrt war und bat ihn jetzt nach Kapernaum herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, der im Sterben lag. Wenn ihr nicht Wunder und außergewöhnliche Dinge seht, glaubt er nicht, hielt Jesus ihm entgegen. Aber der Beamte des Königs flehte ihn an: Herr, bitte komm, bevor mein Kind stirbt. Da sagte Jesus zu ihm: Geh nach Hause, dein Sohn lebt und ist gesund. Der Mann glaubte dem, was Jesus zu ihm sagte. Auf sein Wort hin machte er sich auf den Weg hinunter nach Kapernaum. Er war noch nicht dort angelangt, da kamen ihm seine Diener mit der Nachricht entgegen, dass sein Sohn lebte und gesund war. Er fragte sie, seit wann es ihm besser gehe. Gestern Mittag um 1 Uhr hatte er mit einem Mal kein Fieber mehr, antworteten sie. Da wusste der Vater, dass es genau zu dem Zeitpunkt geschehen war, an dem Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebt und ist gesund. Und er glaubte an Jesus und er und alle aus seinem Haus. Dieses Wunder tat Jesus, nachdem er von Judäa zurückgekehrt war, und bewies dadurch in Galiläa ein zweites Mal seine Macht. Ja, einen wunderschönen guten Abend von mir. Ich habe mir für heute quasi selbst einen Text ausgesucht für diese Predigt, und ich habe diese Geschichte aus dem Johannesevangelium ausgesucht. Warum habe ich den Text ausgesucht? Friedrich hat es schon so angedeutet, es ist für mich ein sehr persönlicher Text. Der begleitet mich schon sehr lange. Ich lese ihn immer und immer wieder. Und als ich mich mit 16 taufen lassen, wurde an dem Sonntag, an dem die Taufe stattfand, über diese Geschichte gepredigt. Und seitdem kann ich mich ganz gut mit diesem Hauptdarsteller, mit diesem Beamten des Königs identifizieren. Der Text ist für mich eine große Hilfe, dabei zu bleiben, am Christsein dabei zu bleiben. Er hilft mir ganz gut zu erkennen, wie Gott ist. Und ich hoffe, ich kann euch da so ein bisschen mit reinnehmen heute. Also, dass ich von meinem Glauben erzähle, und ich hoffe, es ist irgendwie für euch ein Stück verständlich. Ich möchte einfach dieser Geschichte so nachgehen, und diese Geschichte ist ja, die hier geschildert wird, irgendwie sehr schnell nacherzählt. Jesus ist als Prediger unterwegs in Galiläa, also im nördlichen Teil von Israel, gerade in einem kleinen Dorf Kana. Jesus ist mittlerweile ziemlich berühmt, ziemlich bekannt, weil viele Leute ihn in Jerusalem erlebt haben. Ein vornehmer Mann, also der zweite Hauptdarsteller, ein königlicher Beamter, kniet über dem Bett seines schwerkranken Jungen, und der Vater denkt sich: Jetzt ist Jesus wieder in der Nähe, da muss der herkommen, nur noch Jesus kann helfen. Da macht er sich auf den Weg, dieser Mann. Kurze Anmerkung: zwischen diesen beiden Orten, die in dieser Geschichte stattfinden, also da, wo der Vater wohnt und wo Jesus sich gerade befindet, sind 26 Kilometer. Also relativ in der Nähe, finde ich. Und dann trifft er zur Mittagszeit an diesem Ort ein, wo Jesus sein müsste. Er fragt die Leute und sie sagen ihm: Such im Ort. Der Vater findet Jesus und bittet ihn dann tatsächlich zu kommen. Und dann kommt es zu dieser harschen Antwort von Jesus, und er kritisiert diesen Wunderglauben, den dieser Mann angeblich hat. Das heißt, er wirft dem Vater vor, dass er nur glaubt, dass Jesus helfen kann, weil er von diesen Wundern gehört hat, die Jesus getan hat. Es geht also gar nicht so sehr um die Person Jesus, sondern um die Wunder, die Jesus getan hat. Der Vater wiederholt aber trotzdem seine Bitte: Komm, bevor mein Sohn stirbt. Und Jesus stellt dann die Heilung fest. Er sagt nicht, dass er gesund wird, sondern er sagt, dass er gesund ist. Und der Vater, der vertraut Jesus, macht sich auf den Heimweg, und auf halber Strecke kommen ihm schon seine Knechte entgegen. Sie rufen ihm zu: Dein Sohn lebt. Und der Mann scheint sehr korrekt zu sein und sehr genau und penibel und er will wissen, wann das irgendwie festgestellt wurde. Und es stellt sich heraus, gestern Mittag um 13 Uhr, also genau zu diesem Zeitpunkt, wo Jesus das gesagt hat, ist die Gesundung eingetreten. Und am Ende schließt die Geschichte ganz rund ab. Er trifft zu Hause ein, erzählt, was er mit Jesus erlebt hat, erlebt seinen gesunden Sohn und alle in diesem Haus kommen zum Glauben. Doch was fasziniert mich an dieser Geschichte? Ich glaube, das Faszinierende an dieser Geschichte für mich persönlich ist, dass es mir gar nicht schwerfällt, mich mit diesem königlichen Beamten zu identifizieren und auch mitzuleiden, also diesen Weg mitzugehen. Ich kann richtig mitfühlen. Wenn ich persönlich unterwegs bin, zu Fuß unterwegs bin, geht bei mir eher der Kopf an als aus. Viele Gedanken gehen mir dann plötzlich durch den Kopf. Es kommen tausende Fragen in mir hoch. Vor allem, wenn irgendwelche Sachen nicht geklärt sind oder im Unklaren sind, gerade in meinem Leben. Und genauso stelle ich mir diesen Marsch von diesem Hauptdarsteller vor, von diesem königlichen Beamten. Das muss ein krasser Hinweg gewesen sein, voller Fragen und voller Hoffen. Ich meine, wenn es 26 Kilometer sind, dann sind 5 Stunden dafür eigentlich eine ganz gute sportliche Zeit, finde ich, wenn man zu Fuß geht. Und wenn ich das mir jetzt so vorstelle, diesen 5-stündigen Marsch morgens los, dass er mittags da sein kann, dann ist, denke ich, in diesem Marsch, in diesen 5 Stunden viel in seinem Kopf passiert. Da sind viele Fragen aufgekommen. Kann Jesus mir wirklich helfen? Wird er denn überhaupt mitkommen zu mir nach Hause und sich um meine Angelegenheiten kümmern? Und wenn er dann überhaupt mitkommen wird, ist dann mein Sohn überhaupt noch am Leben, wenn wir zurückkommen? Hätte ich vielleicht nicht lieber zu Hause bleiben sollen, so am Sterbebett? Bin ich vielleicht sogar dieser feige Vater, der ich nicht sein wollte, der jetzt endlich einen guten Grund gefunden hat, aus dieser Enge, auch von diesem Sterbebett wegzugehen? Oder habe ich wirklich berechtigte Hoffnung? Passiert wirklich das, was ich eigentlich nicht glauben kann, dass mein Sohn gesund wird? Oder mache ich mich vielleicht sogar super lächerlich, weil ich als königlicher Beamter, der einen gewissen Stand hat, zu einem jüdischen Wanderprediger gehe und dem hinterherlaufe? Und wie bescheuert ist es eigentlich, dass ich alles auf eine Karte setze, auf einen Typ setze, den ich nur so vom Hören kenne? Ich glaube, es ging zwischen hin und her, zwischen Hoffen und Zweifeln, Hoffen und Zweifeln. Und das kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. Und dann erreicht er da mittags das Dorf Kana. Und es kommt zu dieser Begegnung zwischen ihm und Jesus. Und Jesus wirft diesem Mann ja erstmal was vor. Er wirft ihm vor, dass er so wundergeil ist. Dass er einfach nur ein Wunder erleben will. Da muss ich immer stutzen, wenn ich das lese. Das ist nicht der sanfte, kuschelige Jesus, den wir so aus Bildern kennen von irgendwelchen alten Kinderbibeln. Da steht jemand da, der eine richtige Ansage macht, der nicht nett ist. Nicht sanft. Der eine Ansage an diesen Mann macht und es fühlt sich fast eher an wie eine Absage an diesen Mann. Ich glaube, wer gerade 26 Kilometer hinter sich hat und einen sterbenden Sohn zu Hause hat, dem wird man das vermutlich ansehen. Und ich hätte von Jesus da einfach mehr Feingefühl erwartet. Aber Respekt, der Mann lässt sich nicht abwimmeln. Und dann sagt Jesus etwas, was dem Mann ausreicht, um wieder nach Hause zu gehen. Hier im Text steht, der Mann glaubt dem, was Jesus zu ihm sagt. Auf sein Wort hin macht er sich auf den Weg hinunter nach Kapernaum. Der Mann glaubte dem, was Jesus zu ihm sagte. Da stellt sich mir persönlich die Frage, was muss das für eine besondere Begegnung gewesen sein zwischen den beiden? Jesus sagt zu ihm, geh nach Hause, dein Sohn lebt und ist gesund. Und dieser Mann marschiert los. Er kann ja nicht mal eben das Handy zücken und zu Hause anrufen. Wir sind vermutlich im Jahr 30 nach Christus, also in der Zeit, wo er tatsächlich diesen Weg zurückgehen muss, um das zu erfahren. Nochmal diesen Weg zu gehen, ohne die Sicherheit zu haben, dass Jesus recht hat. Und genau da sind wir an so einem zweiten faszinierenden Punkt von dieser Geschichte. An dieser Begegnung zwischen Jesus und dem und dem Mann. Dazu will ich jetzt noch mehr sagen, weil so eine Begegnung möchte ich auch gerne haben. Wenn wir im Johannesevangelium, in dem der Text ja steht, ein kleines Stückchen nach vorne blättern, lesen wir von einem Gespräch zwischen Jesus und einem jüdischen Gelehrten, den Nikodemus. Und dieser fragt Jesus sehr direkt danach, was das mit Gott, Jesus und dem Menschen auf sich hat. Das war eine Konstellation, die für ihn als Juden unklar war. Es gab Gott, es gab den Menschen, es gab vielleicht noch die Messias-Hoffnung. Aber jetzt war da jemand gekommen. Es gab also Gott, Jesus und den Menschen. Und Jesus sagt dabei was sehr Interessantes. So muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer also an Jesus glaubt, kann leben. Das ist ganz allgemeingültig. Das galt damals in diesem Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus. Das gilt auch heute noch. Das gilt für mich, das gilt für dich. Wenn ich Jesus Glauben schenken kann, dass er zu mir gekommen ist, wenn ich glauben kann, dass er mir zusagt, du sollst leben, dann gilt das. Dann kann ich vertrauen. Dann kann ich losgehen, wie unser königlicher Beamter. Und wenn ihr mal predigt, nehmt nicht das allerdünnste Papier, das es auf dem Papiermarkt gibt, gefühlt gerade. Jesus sagt zu uns, dass wir leben dürfen. Und genau das heißt für mich Glauben. Jesus begegnen, von ihm hören, dass alles getan ist und dann losgehen. Und dann losgehen, um zu sehen, dass das stimmt, was Jesus gesagt hat. Der Beamte hat keine Wahl, der kann nur noch nach Hause gehen. Und dann kann er diese getane Arbeit bewundern. Wenn Jesus mir Glauben schenkt, kann ich nur noch losgehen und bewundern, was er für mich getan hat. Dass er Mensch geworden ist für mich. Dass er mich mit Gott versöhnt hat. Ich kann erkennen, dass Christus einen viel weiteren Weg für mich gegangen ist. Vom Vater hin zum Kreuz, durch die Auferstehung, hinein in meine Wirklichkeit. Christus ist den Weg von der Ewigkeit ins Endliche gegangen, damit Versöhnung zwischen dem Endlichen und dem Ewigen möglich ist. Zwischen dem Unvollkommenen und dem Heiligen, zwischen Gott und mir. Und ich genau deswegen teilhaben kann an diesem ewigen Gott. Teilhaben an diesem Leben. Es tut sich für mich eine neue Perspektive auf, deswegen will ich da vielleicht so hochtrabende Worte. Es tut sich eine himmlische Perspektive auf. Das Reich Gottes beginnt. Und trotzdem bleibe ich noch im Hier und Jetzt. Wie der königliche Beamte habe ich noch einen Weg zu gehen. Ein Weg voller Hoffen und vielleicht ein Wegabschnitt voller Zweifel. Für mich ist der Glaube wie eine Art Pilgerreise, die zwar mit Christus losgeht, sich aber durchs ganze Leben zieht und am Ende ein Ziel hat, ein Zuhause hat. Und für mich persönlich ist es gut, dass über diese Reise steht, du sollst leben. Also sehen, hören und dann losgehen. Sehen, dass Jesus gekommen ist. Hören, dass das Leben, dass ein Leben möglich ist, dass diese Bedrohung Tod vorüber ist. Darauf zu vertrauen, ist der erste Schritt vom Losgehen. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard formuliert das sehr, sehr gut. Die rechte Nachfolge kommt nicht dadurch zustande, dass gepredigt wird, du sollst Christus nachfolgen, sondern dadurch, dass man davon predigt, was Christus für mich getan hat. Begreift und empfindet ein Mensch dies recht tief und wahr, wie unendlich viel es ist, so folgt schon die Nachfolge. Ich lese dieses Zitat nochmal vor. Die rechte Nachfolge kommt nicht dadurch zustande, dass gepredigt wird, du sollst Christus nachfolgen, sondern dadurch, dass man davon predigt, was Christus für mich getan hat. Begreift und empfindet ein Mensch dies recht tief und wahr, wie unendlich viel es ist, so folgt schon die Nachfolge. Ich glaube, diese Geschichte von dieser Begegnung zwischen diesen zwei unterschiedlichen Menschen, zwischen dem königlichen Beamten und Jesus, will uns Mut machen. Mut machen zu vertrauen, Jesus zu vertrauen und tatsächlich loszugehen. Denn Glauben heißt loszugehen mit nicht mehr und nicht weniger als dieser persönlichen Begegnung mit Jesus. Losgehen mit der Verheißung, du darfst leben. Und dieses erste Vertrauen, dieses Losgehen, das kann sehr facettenreich sein, das kann sehr unterschiedlich sein. Und ich würde gerne zum Ende mit einem Zitat enden von Henry Nouwen, weil ich finde, er bringt das ganz gut zum Ausdruck. Er hat mit seinen Worten eine ganz große Weite, wonach ich Sehnsucht habe. Und deswegen lese ich diesen Text nochmal vor von Henry Nouwen. Der Weg des Kreuzes, Gottes Weg nach unten, wird unser Weg. Nicht, weil wir versuchen, Jesus nachzuahmen, sondern weil wir durch unsere Beziehung zu seinem Geist Der Weg des Kreuzes, Gottes Weg nach unten, wird unser Weg. Nicht, weil wir versuchen, Jesus nachzuahmen, sondern weil wir durch unsere Beziehung zu seinem Geist in einen lebendigen Christus verwandelt werden. Das spirituelle Leben ist das Leben des Geistes Christi in uns. Ein Leben, das uns dazu befreit, stark zu sein, während wir schwach sind. Frei zu sein, während wir gefangen gehalten werden. Voll Freude zu sein, während wir Schmerzen leiden. Reich zu sein, während wir arm sind. Auf einem Erlösungsweg nach unten zu sein, während wir mitten in einer Aufsteigergesellschaft leben. Ich lese den Text noch einmal vor. Der Weg des Kreuzes, Gottes Weg nach unten, wird unser Weg. Nicht, weil wir versuchen, Jesus nachzuahmen, sondern weil wir durch unsere Beziehung zu seinem Geist in einen lebendigen Christus verwandelt werden. Das spirituelle Leben ist das Leben des Geistes Christi in uns. Ein Leben, das uns dazu befreit, stark zu sein, während wir schwach sind. Frei zu sein, während wir gefangen gehalten werden. Voll Freude zu sein, während wir Schmerzen leiden. Reich zu sein, während wir arm sind. Auf dem Erlösungsweg nach unten zu sein, während wir mitten in einer Aufsteigergesellschaft leben. Und wir wollen jetzt sogleich im Anschluss gemeinsam das Abendmahl feiern. Ich lese nochmal den Vers 50 vor. Da sagte Jesus zu ihm: Geh nach Hause, dein Sohn lebt und ist gesund. Der Mann glaubte dem, was Jesus zu ihm sagte. Auf sein Wort hin machte er sich auf den Weg hinunter nach Kapernaum. Geh nach Hause, dein Sohn lebt. Das Abendmahl, Brot und Wein, hilft uns zu verinnerlichen, dass es um das Handeln Gottes geht. Der christliche Glaube ist keine Handlungsanweisung. Im Abendmahl sehen wir das Handeln Gottes. Im Brot erkennen wir den Tod, den Jesus von uns genommen hat. Im Wein erkennen und schmecken wir das neue Leben, das uns nun geschenkt ist. Ich will brechen mit dieser Logik, die mich antreibt. Was muss ich tun? Was ist richtig? Ich will mir durch das Abendmahl sagen lassen, es ist vollbracht, es ist gut, du sollst leben. Wir können im Abendmahl kommen und sehen und schmecken, wie gut und wie freundlich Gott ist. Ich werde gleich die Einsetzungsworte sprechen. Und dann kann jeder, der dieses Handeln für sich in Anspruch nehmen will, nach vorne kommen und Brot und Wein erhalten. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach und gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmt hin und esset. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihn denen und sprach: Nehmt hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund Gottes mit euch in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du der Lebensspender bist. Wir kommen von dir, weil du uns erschaffen hast. Wir sind dein, weil du unser Schöpfer bist. Und trotzdem musst du uns dieses neue Leben schenken. Trotzdem gilt diese Zusage uns. dass wir wieder neu leben dürfen. Weil wir nicht genug sind, weil wir nicht vollkommen sind, weil wir nicht so heilig sind wie du. Weil wir jeden Tag Schritte gehen, die nicht richtig sind, weil wir jeden Tag Worte sagen, die nicht gut sind. Und ich danke dir, dass deine Vergebung dafür gilt, dass wir das in Anspruch nehmen können. Ich danke dir für deine Barmherzigkeit, deine Gnade, dass dich uns zuwendest, dass es uns gilt, dass du uns sagst, ja, ihr dürft leben, dass wir teilhaben dürfen an deiner Vollkommenheit, an deiner Heiligkeit, dass wir Teil davon werden dürfen, weil du uns das zusagst, weil du für uns diesen Weg gegangen bist. Ich danke dir für deine Gnade, ich danke dir für deine Barmherzigkeit. Ich danke dir für das Leben, das du uns schenkst. Ich danke dir für deine Offenbarung, dass wir dich kennen dürfen. Amen. Dein Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Kommt, es ist alles bereit, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist.